herzlich willkommen zu Auf Messers Schneide, eurem Gesundheitswesen-Podcast in Deutschland, aus Deutschland und mit mir, Felix Riemenschneider, Hallöchen, und meiner liebreizenden Schwester,
Julia Riemenschneider. Herzlich willkommen auch von mir und einen guten Start in die Adventszeit.
Ja, heute ist der erste Advent. Wir sitzen hier besinnlich bei einem nicht geschmückten Adventskranz, den ich gestern noch besorgt habe.
Ich habe auch schon ein bisschen Angst, dass er abbrennt. Der sieht schon trocken aus.
Ja, ich habe den gestern noch. Wir kamen gestern aus dem Urlaub zurück und komplette Panikattacke bekommen, weil wir noch keinen hatten. Und dann habe ich gedacht, ich fahre noch zum Blumenladen. Ja, hatten keine mehr. Dann bin ich zum Baumarkt gefahren. Da gab es halt dann noch diese Rohlinge. Und dann habe ich noch so 4 Kerzen gekauft und so Steckdinger. Jetzt haben wir einen Adventskranz ohne Deko, aber halt 4 Kerzen.
Aber ich glaube, das macht man auch nicht mehr mit so viel Schmuck.
Ja. Ich hatte noch die Heißklebepistole dann gestern geholt, aber da ja dann noch ein anderes Malheur bei uns in der Küche passiert ist, musste ich meinen Fokus vom Adventskranz wieder auf ein wichtigeres Problem verschieben und jetzt heute auf den Podcast. Deswegen ist der leider jetzt nicht dekoriert, Julia.
Mensch, nicht schlimm, aber die Kerze brennt, dass das was zählt.
Genau, und unser Feuer brennt auch noch für den Podcast, deswegen sind wir heute wieder hier zusammengekommen und haben ja auch letzte Woche beziehungsweise vor 2 Wochen wieder eine schöne Folge produziert, wie ich persönlich zumindest finde. Nochmal an dieser Stelle vielen lieben Dank an die Britta, die ja mitgemacht hat beim Interview. Haben wir auch eigentlich, finde ich, durchweg wieder gutes Feedback bekommen. Gab jetzt keine größeren Kritikpunkte. Wir haben das ja nochmal ein bisschen medial aufbereitet. Auch die Thematik mit dem Heilpraktiker. Und ja, wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr euch ja gerne melden bei bekannter Adresse.
Oder auch Anmerkungen natürlich.
Natürlich.
Genau, und ansonsten ist auch wieder viel in der deutschen Politik passiert. Letztes Mal hatten wir es ja schon angekündigt gehabt, dass ja die Verabschiedung noch im Bundesrat gefehlt hat für unsere Krankenhausreform. Und es war ein bisschen holprig, ein kleiner Politkrimi, aber die deutsche Krankenhausreform wird zum 01.01.2025 nun in Kraft treten. Ist jetzt, wie wir wissen, nicht allgemein positiv verabschiedet worden. Die Union hat auch schon angekündigt, da einiges korrigieren zu wollen, sollte denn die CDU dann in der kommenden Wahlperiode an die Macht kommen. Aber ja, im Groben und Ganzen sind die Pläne jetzt erstmal durch. Es gab natürlich auch einiges an Kritik aus den Bundesländern, trotz alledem, auch wenn man sich nicht widersprochen hat. Aber da können wir vielleicht einmal ein Zitat noch aus Brandenburg anbringen. Sie sei ohne verlässliche Auswirkungsanalyse beschlossen worden, was eine Vorhersage darüber, welche Leistungen künftig angeboten werden könnten und welche Finanzierungsgrundlagen zur Verfügung stünden, nicht zuverlässig ermögliche. Außerdem fehle die dringend benötigte Übergangsfinanzierung der Krankenhäuser. Der künftige Umfang der noch möglichen ärztlichen Weiterbildung in den Krankenhäusern zum Facharzt sei zudem nicht abschätzbar. Also nochmal 2 ganz große Kritikpunkte, die wir auch in unserer Folge zur Krankenhausreform beschrieben haben. Folge 39, genau. Wer nochmal reinhören möchte. Also viele Unklarheiten gibt es nach wie vor. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir mit dem Geld hinkommen. Und ich finde natürlich aus unserer Sicht, da es uns ja auch noch vielleicht ein Stück weit betreffen wird, ne, die ärztliche Weiterbildung muss man sich klar vor Augen halten. Ja. Ist nicht ganz geklärt, nicht ganz gesichert.
Überhaupt nicht geklärt.
Dadurch, dass wir sowieso schon einen drohenden Ärztemangel haben, ist das natürlich eine schwierige Situation,
für alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nachrücken. Dann viel Erfolg. Nein, wir bleiben dran und wir werden euch da auf dem Laufenden halten, wenn sich da was tut. So, dann gab es ja ein großes, auch medial begleitetes Thema, was auch in der Tagesschau erschienen ist am 25.11., nämlich die UN-Statistik zu den Femiziden. Da wurden ja insgesamt im letzten Jahr wieder 85.000, erschreckend hohe Zahl, dokumentierte Femizide veröffentlicht, beziehungsweise die UN-Statistik dazu. Da hat sich ja auch jeder in Deutschland eigentlich dazu geäußert, von Politik über sogar den großen Frauenfreund Friedrich Merz, der ja auch ein Reel dazu gemacht hat. Und das ist natürlich eine schreckliche Zahl, die ja auch in Deutschland natürlich sehr hoch ist. Und wir wissen ja auch, dass ein Großteil der Frauen halt am Ende des Tages vom eigenen Partner oder der eigenen Familie da meistens halt leider getötet wird. Und das ist im Endeffekt auch ein bisschen die Überleitung zu unserer heutigen Folge. Leider muss man sagen, das ist ein Thema, was wir auch schon länger auf dem Tableau hatten. Und wir müssen an dieser Stelle natürlich mal wieder eine Triggerwarnung aussprechen. Diese Folge behandelt das Thema Gewalt an Frauen, Kindern und auch Männern, speziell halt im häuslichen Kontext, und jeden, den das jetzt triggern sollte, der kann an dieser Stelle natürlich gerne die Folge überspringen oder sich vielleicht zusammen anhören mit einem Freund oder einer Freundin. Und für die Leute, die das jetzt triggern sollte, haben wir auch in der Folgenbeschreibung die entsprechenden Hilfsangebote nochmal gepostet. Da sind Nummern, wo ihr euch melden könnt, wo ihr auf jeden Fall Hilfe bekommt. Was wir mit der heutigen Folge zeigen möchten, häusliche Gewalt ist ein omnipräsentes Thema und leider auch immer noch ein wachsendes Phänomen, was aktuelle Statistiken zeigen, die wir euch heute präsentieren möchten. Vor allem als Zeuge oder Zeugin, die man ja als Mitarbeiterin im medizinischen System, aber auch natürlich privat werden kann, möchten wir Hilfestellung im Umgang geben und was in solchen Situationen wichtig zu beachten ist. Das möchten wir euch aufzeigen. Also wir möchten natürlich jetzt erstmal mit ein paar Statistiken anfangen. Wir haben das Thema, wie gesagt, auch schon wieder eine längere Zeit auf dem Schirm gehabt. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch einen sehr netten Vortrag einer Arbeitskollegin im Rahmen unserer Fortbildungsrunde, die ja immer donnerstags stattfindet. Da möchte ich nochmal vielen Dank sagen, auch für die Zurverfügungstellung von der Präsentation und den Inhalten dieser. Vorab nochmal ein kleines Zitat, was bei der Präsentation von diesen aktuellen Zahlen von häuslicher Gewalt durch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der Familienministerin Lisa Paus hier gesagt wurde, da sagte erstmal die Frau Paus, jeden Tag erleiden mehr als 700 Menschen in Deutschland häusliche Gewalt. Jeden zweiten Tag stirbt eine Frau durch Partnerschaftsgewalt. Und die Frau Faeser fügte dann noch hinzu, dass diese Zahlen, die ja leider sehr hoch sind, das erschreckende Ausmaß einer traurigen Realität zeigen und das nicht hinnehmbar sei. Wir werden auch später noch darauf eingehen, dass sich da zum Glück schon viel getan hat, aber jetzt müssen wir leider erstmal auf die nackten Zahlen schauen, liebe Julia.
Genau, es wurde im November jetzt auch erst das Lagebild häusliche Gewalt veröffentlicht, wo die Zahlen von 2023 präsentiert wurden. Und da wurde tatsächlich erfasst, dass 256.276 Opfer von häuslicher Gewalt hier in Deutschland geworden sind. Und das sind tatsächlich steigende Zahlen, das sind nämlich 6,5% mehr als im Jahr davor. Die Fälle umfassen zu zwei Dritteln Partnerschaftsgewalt und das übrige Drittel sind Fälle innerfamiliärer Gewalt, zum Beispiel Gewalt gegen Kinder oder auch Eltern oder sonstigen Angehörigen. Und wie man leider ja weiß, sind häufig die Opfer weiblich. Circa 70,5% sind Frauen und circa ja die restlichen 30% sind dann eben männliche Opfer. Und was zu der innerfamiliären Gewalt noch ganz interessant ist, ist, dass über die Hälfte der Opfer unter 14 oder über 60 Jahre sind. Ja, also ich glaube, man hat immer eher das Bild von
jungen erwachsenen Frauen.
Genau, vor Augen, aber tatsächlich sind die Gewaltopfer auch in anderen Altersgruppen zu finden. Was auch erschreckend ist, dadurch, dass man ja eigentlich immer denkt, dass Deutschland ein sehr fortschrittliches Land ist, dass in den letzten 5 Jahren insgesamt die Fälle von häuslicher Gewalt um knapp 20% gestiegen sind hier in Deutschland. Und ganz wichtig ist aber auch, dass diese Zahlen aufgezeigt werden, um auch anderen Opfern vielleicht Mut zu machen, ne? Dass man halt eben sieht, okay, das ist ein Thema, was auch andere Menschen betrifft, da man vermutet, dass viele aus Angst oder auch aus Scham eben nicht sich Hilfe suchen oder gar zur Polizei gehen, aus Angst vor den Konsequenzen. Und das ist etwas, was eben auch in diesem Lagebild ganz deutlich hervorgehoben wird vom BKA-Vizepräsident Link, dass es ganz wichtig ist, eben dieses Dunkelfeld aufzuhellen.
Dann gibt es natürlich verschiedene Formen von Gewalt. Also man hat ja, sage ich mal, klassischerweise immer die körperliche Gewalt, die einem als erstes natürlich in den Sinn kommt. Aber die Gewalt kann natürlich auch auf verschiedene andere Wege ausgeübt werden und zwar natürlich auch psychisch. Hier haben wir ein ganz interessantes Reel dazu gesehen, auch von der Spitzenkandidatin von der Partei Volt, jetzt auch im Hinblick auf die Bundestagswahl, die nochmal darauf hingewiesen hat, dass auch da die digitalisierte Gewalt natürlich zu nennen ist, die natürlich auch in den nächsten Jahren noch stark zunehmen wird, insbesondere mit Fakes, also Deepfakes und mit KI kannst du natürlich dann auch irgendwelche Videos machen, wo dann auf einmal dein Kopf auf einem nackten Körper vielleicht zu sehen ist, was natürlich absolut unschön ist und, glaube ich, auch eine schreckliche Quälerei am Ende des Betroffenen ist. Dann natürlich die körperliche Gewalt und die sexualisierte Gewalt, die ja natürlich auch einen großen Punkt leider ausmacht. Und dann bei Kindern gibt es noch eine spezielle Form am Ende des Tages von körperlicher Gewalt, nämlich die Unterlassung oder die Vernachlässigung. Also Kinder, die einfach sich selbst überlassen werden und nicht gefüttert werden oder nicht gewickelt werden, wie auch immer, die sich auf jeden Fall halt dann auf diese Art und Weise auch äußern kann. Dann gucken wir uns nochmal die häusliche Gewalt gegen Frauen in Zahlen an und das Bundeslagebild hier nochmal vom BKA. Da gehen wir nochmal kurz drauf ein. Und zwar ist es leider so, dass alle 4 Minuten hat eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner erlebt. Das sind 2023 insgesamt 180.000 Frauen gewesen. Das ist eine riesige Zahl. Das sind am Ende des Tages 331 Frauen, die versuchten Mord zum Opfer gefallen sind, was auch nochmal eine Steigerung um ungefähr 10% gewesen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 155 Frauen sind dann am Ende des Tages auch zu Tode gekommen, also dann ungefähr die Hälfte dieser versuchten Morde wurden dann auch in die Tat umgesetzt. Das ist dann, muss man so hart sagen, jeden zweiten Tag eine Frau, die stirbt in Deutschland wegen Partnerschaftsgewalt. 12.000 Frauen wurden von ihrem Partner schwer oder sehr schwer körperlich verletzt, was auch eine Riesenzahl ist. Und 4.500 Frauen erleben oder erlebten 2023 sexualisierte Gewalt durch ihren Partner, was ungefähr alle 2 Stunden eine Frau ist. Und das sind halt dann immer natürlich nur die Zahlen, die auch dokumentiert sind, also genau, die Menschen, die sich auch gemeldet haben. Leider ist es so, dass lange Zeit Gewalt gegen Frauen mehr oder weniger gesellschaftlich akzeptiert wurde, gerade im Bezug auf die Ehe. Da gibt es zwar schon seit längerem Initiativen auch von der UN, nämlich mit dem Namen, die kannte ich auch nicht, Orange the World, die sich schon seit 1991 für Frauenrechte einsetzen und hier auch einen wichtigen Beitrag zu einer Konvention geleistet haben, auf die wir später nochmal eingehen. Was leider auch schockierend ist, wenn man sich mal ein bisschen noch historisch die Entwicklung anguckt, ist, dass die Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland erst durch eine Gesetzesänderung 1997 zur Straftat wurde. Bis dahin war es quasi erlaubt, den Ehepartner oder die Ehepartnerin, also in der Regel ist ja die Ehepartnerin gewesen, zu vergewaltigen. Hier gab es initial schon mal Änderungsvorschläge von 1983, da werden wir euch auch noch einen Beitrag aus der ARD von 1983 anheften, wo die CDU bzw. CSU-Bundestagsfraktion gegen diese Gesetzesänderung, die von den Grünen, glaube ich, eingebracht wurde, gestimmt hat. Hier kann man vielleicht auch nochmal kurz dazu sagen, dass auch damals Friedrich Merz schon Teil der Union war, beziehungsweise war schon Parteimitglied im Bundestag, war er noch nicht, aber Vorsitzender der Jungen Union zum damaligen Zeitraum. Hier ganz kurz eine Äußerung, die ein Bundestagsabgeordneter der CDU damals getätigt hat. Wir werden, wie gesagt, diesen Beitrag auch nochmal verlinken, aber das verdeutlicht ein bisschen diese verquere Denke, die damals auf jeden Fall noch sehr breit vorhanden war in der Gesellschaft.
Unionspolitiker fabulieren derweil unbekümmert weiter.
Es gibt ja immer mal den Moment, wo man sagt, heute nicht, beim Mann oder Frau. Und wenn die Frau den Mann oder der Mann die Frau dazu dann doch bringen will, gibt es ja ein Vorspiel, wenn wir es mal so nennen wollen. Wo fängt hier der Versuch der Vergewaltigung an? Wo hört er auf? Und wenn dann der Mann oder die Frau mitmacht, um seine Ruhe zu haben, ist das schon Vergewaltigung?
Genau, also das war ein sehr spannender Beitrag, muss man sagen. Also gerade weil man in dem Kontext auch noch Frauen oder eine Frau speziell interviewt hat, die ja tatsächlich leider Opfer von sexualisierter Gewalt auch geworden ist in ihrer Ehe. Und wenn man diese beiden Meinungen dann im Kontrast sieht, das ist schon echt erschreckend. Also
ja, also, ne, ab, genau. Ja, also das sind dann 2 Politiker. Ich kann es nur empfehlen, wer es ab kann, sich das anzugucken, weil das schon ein bisschen so ein Zeitdokument ist, obwohl das jetzt schon natürlich 40 Jahre her ist, ist das einfach.
Ja, das war aber, glaube ich, das muss man einmal vielleicht korrigieren, ja, das war zu dem Zeitpunkt gewesen, als dann das Gesetz im Bundestag verabschiedet wurde. Das war nicht von 1983. Es ist gerade mal 30 Jahre her, dass solche Meinungen existiert haben und wie gesagt, Vergewaltigung der Ehe eigentlich noch akzeptiert war. Ja. Ne? Und es ist
und
schon
werden
krass.
Genug Leute vom Fernseher gesessen haben, die gesagt haben, gut, dass der das so sieht.
Ist so.
Traurig, aber wahr.
Ist so, ja.
Okay, auf jeden Fall, was man nochmal sagen kann, abschließend, um noch ein paar Zahlen hinzuzufügen, dass insgesamt jährlich 18.000 Frauen in Frauenhäusern aufgenommen werden und dann nochmal viel mehr natürlich abgewiesen werden müssen, weil das auch ein großer Mangel in Deutschland ist mit den Frauenhäusern. Und wenn man sich überlegt, dass halt insgesamt 180.000 Frauen Opfer werden pro Jahr, nur 10% davon überhaupt aufgenommen werden können. Also
genau.
Das heißt, selbst wenn sich alle von diesen Frauen dazu entschließen sollten, in ein Frauenhaus zu gehen, gibt es nicht annähernd genug Kapazitäten.
Ist so, ja. Also ganz, ganz wichtig, hier die Gesellschaft auch nochmal zu sensibilisieren an der Stelle und da kann noch einiges optimiert werden. Wir wollen natürlich aber auch mal einen Blick auf die männlichen Opfer werfen, weil ich glaube, das ist etwas, was auch tatsächlich immer sehr vergessen wird oder man gar nicht vermutet, dass es doch so viele betroffene Männer eben gibt, die auch Opfer von häuslicher Gewalt werden in der Partnerschaft und genau, wie wir schon gesagt haben, 1/3 der Opfer häuslicher Gewalt sind eben Männer und 2023 waren das dann eben 29,5% gewesen. Seit 2020, muss man sagen, kommt eigentlich erst so richtig die Hilfestellung in Schwung und da wurde nämlich auch ein Hilfetelefon etabliert für Männer, die sich eben in prekären Situationen befinden und dort einen Ansprechpartner haben. Das Ganze läuft unter dem Namen Mann-O-Mann. Ich habe es vorher noch nicht gekannt. Ich weiß nicht, ob du schon mal davor gehört hattest. Es gab eine ganz interessante ARD-Dokumentation auch hierzu, die wir nochmal verlinken werden. Und dort wurde eben auch nochmal beschrieben, dass das eben ein ganz, ganz großes Dunkelfeld ist, weil ich glaube, die Scham gerade unter Männern, sich Hilfe zu suchen oder sich bei der Polizei zu melden, ist nochmal auf eine andere Weise wahrscheinlich deutlich höher. Und ich glaube, von außen betrachtet wird es dann auch ziemlich belächelt unter Umständen. Kann ich gleich auch nochmal eine persönliche Geschichte zu erzählen. Letztendlich ist es so, dass es auch Männerschutzwohnungen gibt schon mittlerweile in Deutschland. Das sind aber tatsächlich nur 12 Stück bundesweit mit insgesamt 42 Plätzen, was natürlich super, super wenig ist. Ja. Also, und man muss auch sagen, das ist bei den Frauenhäusern teilweise ähnlich, aber auch da die Finanzierung einfach privat erfolgen muss zum Großteil noch. Ne? Also das muss man sich auch erstmal leisten können, ne? aus seiner Wohnung dann zu gehen.
Wenn man dann auch vielleicht noch Kinder hat oder so, dann ist ja nicht einfach.
Ja, vielleicht um einmal eine persönliche Erfahrung einfließen zu lassen. Ich hatte tatsächlich kürzlich einen Patienten im Krankenhaus, der bei uns aufgenommen wurde und auch berichtet hatte, schon bei der Erstaufnahme, muss man leider sagen, der kam nämlich zweimal, dass er von seiner Frau geschlagen wird. Und da muss man sich leider an die eigene Nase auch mal greifen und sagen, da habe ich auch nicht anders reagiert und dachte mir so, okay, er hatte was getrunken, wurde deswegen auch aufgenommen. Stimmt das alles so, was er erzählt? Und als er dann das zweite Mal wiederkam und dann da bei einem Kollegen von mir Hilfe gesucht hatte, da ist man auch erstmal ein bisschen sprachlos und weiß auch gar nicht, was man machen soll in so einer Situation. Deswegen finde ich das super gut, dass man eben auch diese, wir werden es auch nochmal verlinken, dass es eine Anlaufstelle gibt, nämlich dieses Mann-O-Mann-Telefon, wo man eben vielleicht gucken kann, okay, was ist genau das Problem? Kann ich vielleicht das alleine lösen, das Problem? Wenn das vielleicht jetzt nicht zu krass ist. Es gibt auch Hilfestellungen eben durch Sozialarbeiter, die mit einem in diese Wohnung dann nochmal gehen zum Beispiel oder dann worst case zum Beispiel diese Männerschutzwohnung vermitteln. Ne? Und ich meine, bei uns, um es aufzulösen, ließ sich das dann lösen, weil er einen Freund hatte, zu dem er dann konnte. Aber auch er war ein älterer Mann. Genaues Alter weiß ich nicht mehr, aber bestimmt auch über 60 Jahre. Ne?
Ja. Das ist
nur um da auch nochmal zu sensibilisieren, das kommt vor.
Ja, aber ich finde, was ja wichtig ist, dass man sich auch, wenn man sowas übersieht oder wie du es ja auch gerade gemacht hast, am Ende des Tages nicht 100% ernst genommen hast oder das zumindest in Frage gestellt hast, ob das jetzt alles so stimmt, dass man sich selbst reflektiert und daraus einen Schluss zieht, vielleicht fürs nächste Mal einfach mehr sensibel zu sein für das Thema oder einfach, das zumindest das für möglich zu halten, dass das gibt.
Ja.
Was es leider auf jeden Fall gibt, ist Kindeswohlgefährdung und Kindesmisshandlung. Das müssen wir uns an der Stelle der Vollständigkeit halber natürlich auch anschauen. Hier kurz mal erstmal vorab eine kleine Definition. Und zwar bezeichnet die Kindeswohlgefährdung bzw. die Kindesmisshandlung eine bewusste oder unbewusste Schädigung des Kindeswohls durch bewusste Tat oder Unterlassung. Vereinfacht kann zwischen seelischer, körperlicher und sexueller Misshandlung sowie seelischer und körperlicher Vernachlässigung unterschieden werden. Hier gibt es auch aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2023. Dokumentiert sind hier in Deutschland insgesamt 63.693 Kindeswohlgefährdungen. Das sind leider 2% mehr als im Vorjahreszeitraum und das resultierte dann am Ende des Tages in insgesamt 66.000 in Obhutnahmen, wo dann die Kinder aus dem familiären oder häuslichen Umfeld halt entfernt werden mussten durch das Jugendamt beziehungsweise durch eine Kinderschutzambulanz. Und was auch in Anführungszeichen ganz interessant ist an dieser Stelle, ist, dass wurden 30-Jährige befragt, die dann sozusagen sich äußern sollten, ob sie eine Misshandlung denn erlebt haben im Kindesalter. Und da haben insgesamt 26% der unter 30-Jährigen angegeben, mindestens eine Misshandlungsform erlebt zu haben, die da befragt wurden. Das fand ich auch extrem hoch, muss ich sagen. Ist es generell so, dass in Deutschland seit 2000 ein generelles Recht auf eine gewaltfreie Erziehung besteht, was ich auch natürlich schon spät genug wieder finde. Und dass jegliche Gewaltanwendung gegen Kindern halt am Ende des Tages jetzt unter Strafe gestellt wurde, dann 2000. Und trotzdem starben halt leider 2020, hier ist eine polizeiliche Kriminalstatistik, die wir hier nennen wollen, jeden Monat im Durchschnitt mehr als 12 Kinder an den Folgen von einer Gewaltanwendung oder eben einer Vernachlässigung. Die häufigsten Formen der Kindesmisshandlung nochmal in Zahlen beziehungsweise prozentual aufgeschlüsselt. An Platz 1 natürlich die körperliche Vernachlässigung mit 22,5% und die emotionale Vernachlässigung auf Platz 2 mit 13%, gefolgt vom sexuellen Missbrauch mit 7%, der körperlichen Misshandlung mit 6% und die emotionale Misshandlung mit 6,5%.
Was uns wichtig ist jetzt heute, ist jetzt, dass wir nicht darauf eingehen wollen, welche Verletzungsmerkmale es zum Beispiel im Detail gibt bei Kindern, bei denen man hellhörig werden sollte, ob das jetzt eine Red Flag ist, die zum Beispiel ein Hinweis sein könnte für körperliche oder psychische Misshandlung zum Beispiel, sondern einfach, um auch die Awareness wieder mal zu stärken an dieser Stelle und wann man denn vielleicht, wenn man denn wirklich den Verdacht haben sollte, dass hier irgendwas schief läuft, ne, dass wir auch hier wieder Telefonnummern verlinken werden von zum Beispiel der nächsten Kinderschutzambulanz in eurer Nähe, an die man sich wenden kann, wenn man eben Fragen hat, ne? Weil ich meine, man hat ja gerade vielleicht auch in der Unfallchirurgie, wo wir ja mal gearbeitet hatten, mal ein blödes Bauchgefühl zum Beispiel, wo man sich nicht sicher ist. Und ich meine, das ist ja Gott sei Dank auch etwas, was einem jetzt nicht täglich über den Weg läuft. Und deswegen, es gibt Experten, mit denen kann man sprechen, wenn man eben so einen Konflikt hat und eben sich auch Hilfestellung geben lassen. Und ich hatte zum Beispiel auch mal den Fall gehabt in der Notaufnahme noch früher, wo mal ein Kind gekommen ist mit einer Fraktur mit 2 Jahren, wo man sich nicht so ganz sicher war, okay, wie soll das jetzt wirklich hier passiert sein? Und so wie es beschrieben wurde, hat man jetzt eigentlich nicht den Verdacht gehabt, dass das einfach durch einen banalen Sturz gekommen ist. Und auch da habe ich zum Beispiel mal die Kinderschutzambulanz angerufen. Das war ja bei uns früher mit im Uniklinikum gewesen, wo man dann halt wirklich beraten wird, okay, was kann ich machen? Soll ich das Kind vielleicht einfach aufnehmen auch, wenn das jetzt nicht unbedingt notwendig wäre, um halt mal das eine gewisse Zeit vielleicht zu überwachen, auch im Kontext mit den Familien bzw. Eltern. Und da möchte ich nur sagen, also es gibt genug Telefonnummern, an die man sich eben in den einzelnen Fällen auch wenden kann, um sich selber Hilfestellung zu geben.
Da muss man sich dann halt leider auch die Zeit nehmen, um einfach, gerade wenn man, wie Julia schon gesagt hat, dieses blöde Bauchgefühl hat, da muss man dann einfach da mal anrufen und die sind super nett und helfen einem auch. Und dann weiß man zumindest, was man für Optionen hat danach.
Genau. Apropos Option, da wollen wir jetzt auch nochmal schauen, sollten wir jetzt wirklich mal einen Patient oder eine Patientin haben, ob alt oder jung, was gibt es vielleicht für mich an einfachen Hilfestellungen zu beachten und wie kann ich langfristig vielleicht auch jemandem helfen?
Genau, das Wichtigste, was ihr machen könnt oder machen solltet, ist immer im Vier-Augen-Prinzip zu arbeiten. Das heißt, egal ob ihr jetzt als Ärztin tätig seid oder als Krankenschwester oder Pfleger, dass ihr euch einfach noch jemanden zweiten dazu holt, wenn ihr den Verdacht habt oder eine Beobachtung gemacht habt, die euch komisch vorkommt, dass ihr das dann einfach mit einem zweiten Zeugen dann einmal halt betrachten könnt und euch auch mit diesem zweiten Menschen dann natürlich austauschen könnt über das, was ihr jetzt gerade da mitgekriegt habt und ob das realistisch ist, ob man da jetzt was machen muss oder sollte. Und wenn man schon, sag ich mal, zu zweit das blöde Bauchgefühl hat, dann wird es wahrscheinlich auch eher was sein, ne? Dann gibt's auch, weil das natürlich auch ein schwieriges Thema ist, also es fällt uns ja schon schwer, hier drüber zu reden, dann ist es natürlich nochmal viel schwerer, mit den Betroffenen drüber zu reden. Und da gibt es tatsächlich auch eine gute Hilfestellung, die wir euch mal verlinken werden. Und zwar gibt es da eine Seite von der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin, die auch nochmal extra Tipps und Tipps für die Gesprächsführung und die Dokumentation zusammengefasst haben und wie man in dem Fall halt vorgehen kann oder wie man vorgehen könnte. Und das verlinken wir euch nochmal, weil es einfach natürlich total schwierig ist, auch erstmal dieses Thema anzusprechen oder wie kommt man überhaupt indirekt vielleicht auch an die Informationen überhaupt ran. Weil jeder, der schon mal mit einem Kind gearbeitet hat, in der Notaufnahme genäht hat oder so, wenn die wirklich so klein sind wie jetzt bei der Julian 2-Jähriger, die machen ja dann auch, wenn die Angst haben, nichts. Also da kannst du machen, was du willst, mit Späßchen oder sonst was kommst du da nicht weit. Also dann muss man einfach, sage ich mal, strukturierte Herangehensweise wählen und die, wie gesagt, auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutzmedizin geben da einfach gute Tipps. Dann ist es natürlich wichtig, die ärztliche Dokumentation nach einer Gewalttat, in welcher Form auch immer, da gibt es auch Vordrucke und quasi Topogramme vom Körper von vorn und hinten, wo man einfach einzeichnen kann, wo man dokumentieren kann, was für eine Form von Verletzung oder Wunde habe ich jetzt hier gefunden. Dann am besten auch immer fotodokumentieren, das macht ja auch dann häufig die Pflege in der Notaufnahme, wo ihr arbeitet oder wo ihr dann seid. Und das gibt es auch wieder als Vordruck vom Land Hessen zum Beispiel. Da gibt es vom Frauennotruf auch ein PDF, das wir euch nochmal verlinken werden, wo man gucken kann, wie man das ungefähr dokumentieren kann. Aber wahrscheinlich, wenn da, wo ihr arbeitet, wird es sowas auch geben, nehme ich an. Da könnt ihr einfach mal eure Kolleginnen und Kollegen ansprechen, ob ihr sowas habt, weil das ist natürlich auch ein essentieller Bestandteil einfach für die Dokumentation. Auch wenn das nicht häufig zum Glück vielleicht in eurem Alltag vorkommt, sollte das irgendwo hinterlegt sein, dass man einfach so ein PDF oder einen Ausdruck hat, wo man das einfach strukturiert erfassen kann.
Ja, und ich glaube, was man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen kann, was ganz wichtig ist, ne, dass man die Hilfe anbietet.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube auch viele Menschen, die eben in so einer Situation stecken, denen fällt es einfach schwer, auch nach Hilfe zu fragen. Und ich glaube, dann den Strohhalm zu greifen, fällt einem einfach leichter, wenn man ihn denn dargeboten bekommt.
Ja, und die Kinder können es ja gar nicht einschätzen auch an der Stelle. Also wenn es jetzt um Kind geht. Das heißt, Da muss man einfach hypersensibel sein, sage ich mal. Weil man sonst, glaube ich, auch einfach schnell was überseht, was mir 100% auch schon passiert ist.
Wahrscheinlich leider ja. So, um vielleicht ein paar Positivbeispiele auch nochmal zu nennen, um mal zu schauen, wir haben ja schon einiges erwähnt, was sich ja in den letzten Jahren getan hat, auch an Gesetzesänderungen, dass man eben sexualisierte Gewalt in der Ehe zum Beispiel mittlerweile ahndet, dass man eine gewaltfreie Erziehung geschaffen hat in Deutschland.
Oder den Anspruch darauf
zumindest. Oder den Anspruch darauf zumindest, genau. Und wir gucken jetzt nochmal ein bisschen in die Vergangenheit, was sich denn vielleicht sonst noch so zum Guten gewendet hat im Bezug auf das Thema häusliche Gewalt. Wie eben schon angesprochen, geht es einmal los 1989 mit den UN-Kinderrechtskonventionen, wo eben sämtliche VertreterInnen der UN nach 10-jähriger gemeinsamer Zusammenarbeit diese Konvention für Kinderrechte auf die Beine gestellt haben und nach einem internationalen Übereinkommen eben am 20. November in diesem Jahr verabschiedet wurden. Und da war eben Deutschland auch eins der 196 Vertragsstaaten, die im Rahmen dieser Konvention jetzt auch seit ein bisschen später dann, 2010, die dann in Form von Gesetzen verbindlich im Bundesgesetz verankert haben.
Das wundert mich auch mal, warum das so lange dauert, bis sowas dann ratifiziert wird, ne? Weil ich meine, die haben ja schon, das hat 30 Jahre gedauert einfach. 20 Jahre.
20, ja. Ja, aber die Mühlen sind malen langsam.
Na, ein Gesetz, was es zwischendrin zum Glück schon mal geschafft hat, verabschiedet zu werden, war 2002 das Wohnungsüberlassungsgesetz. Hier wurde quasi festgelegt, dass die Person, die häusliche Gewalt ausübt und quasi damit eine Straftat begeht, die Wohnung dann verlassen muss. Was wurde da am Ende des Tages geändert? Die Zuständigkeit, und zwar die häusliche Gewalt, war vorher eine Privatsache, ne, privatrechtlich, und dann wurde es sozusagen zu einer staatlichen Aufgabe gemacht durch dieses Gesetz. Und das hat dann im Endeffekt die Konsequenz, dass halt die Person, die Gewalt ausübt, halt die Wohnung verlassen muss und die Person, die das Opfer geworden ist von der Gewalt, halt die Wohnung in der Wohnung bleiben darf. Ne? Weil wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, es gibt sowieso viel zu wenig Frauenhausplätze oder Männerwohnheime sowieso. Und wo sollen die Leute halt hin? Ne? Also das heißt, dass der Gewalttäter zumindest die Wohnung verlassen muss, ob das überhaupt eine gute Lösung ist, weil der weiß ja dann genau, wo du dich aufhältst und muss ja ein Schloss tauschen und sowas. Aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, 2002.
Genau. Und dann sind auch noch die Istanbul-Konvention zu erwähnen. Felix hat es ja oben im Rahmen der Gewalt gegen Frauen im häuslichen Umfeld schon mal angesprochen. Seit 2018 gelten diese auch in Deutschland. Das ist eine Konvention des Europarates letztendlich gewesen, die ja alle europäischen Mitgliedstaaten bis auf die Türkei, die da ausgetreten ist, dann letztendlich verabschiedet haben und in insgesamt 81 Artikeln Verpflichtungen zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, vor allem speziell im häuslichen Kontext, verabschiedet haben. Ja, und da ist vielleicht auch zu erwähnen nochmal, dass vor allem auch der Schutz von Betroffenen von Straftaten an oberster Stelle steht, dass denen viel besser ohne hohen bürokratischen Aufwand, nämlich zum Beispiel geholfen wird, und dass eben auch diese Verfügbarkeit von Frauenhäusern bundesweit ausgebaut wird.
Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung hätte jetzt eigentlich noch in dieser Legislaturperiode passieren sollen, und zwar ein Gewalthilfegesetz, was sich in Vorbereitung befunden hat, beziehungsweise ja, was halt in dem Prozess der Verabschiedung, sage ich mal, jetzt stecken geblieben ist, weil die Ampelkoalition ja bekanntermaßen gescheitert ist. Und zwar, wir wollen es der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal sagen, weil das am Ende des Tages aus dieser Istanbul-Konvention hervorgegangen ist. Und was halt das Ziel gewesen wäre, wäre, dass halt Hilfe bei häuslicher Gewalt flächendeckend geschaffen wird und kostenlos ist. Hier ganz kurz mal ein Auszug aus dem Diskussionsentwurf von der Bundesministerin Paus, die wir auch oben schon mal genannt haben. Die Ampel will damit einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung schaffen für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt. Das sind ganz überwiegend Frauen in allen möglichen Lebenslagen, die etwa vor gewalttätigen Partnern ins Frauenhaus flüchten müssen. Es geht aber auch um trans-, inter- und nicht-binäre Personen. Also prinzipiell wäre das nochmal ein weiterer Schritt gewesen, um einfach eine flächendeckende, einen flächendeckenden Schutz oder eine Unterbringungsmöglichkeit zu schaffen und das halt auch nochmal in ein Gesetz zu gießen. Hat jetzt ja nicht mehr geklappt. Ich hoffe, dass das auch in den nächsten Koalitionsvertrag landen wird. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten, sofern wir es mitbekommen.
Auf jeden Fall. Ja, wir hoffen, das war jetzt nicht zu viel niederschmetternder Input, aber ich glaube, es ist halt, wie gesagt, ein super wichtiges Thema. Davon war jetzt auch viel in den Nachrichten zu sehen und ich glaube gerade, wie gesagt, wir Menschen, die eben im medizinischen System arbeiten, sollten da nochmal ganz besonders sensibel für sein und eben auch wissen, wo man die entsprechende Hilfe bekommen kann. Ne?
Und wie gesagt, man kann ja eigentlich nur was falsch machen, indem man nichts macht. Ne? In dem Moment, wo man was macht, hat man schon was richtig gemacht. Das ist einfach, und das sind jetzt auch wieder unsere Verbesserungsvorschläge beziehungsweise Take-Home-Messages. Das ist ja total niedrigschwellig auch da an dieser Stelle eigentlich möglich ist, was zu machen. Ne? Das heißt, man muss einfach in den einzelnen Fällen, wenn man ein komisches Gefühl hat, am Ball bleiben, sich eine zweite Person dazu holen. Wir haben das Vier-Augen-Prinzip angesprochen und einfach sich die 5 Minuten Zeit nehmen, um sich Gedanken zu machen, ob das jetzt was ist, was ich ernst nehmen muss oder ernst nehmen sollte, wo ich mich vielleicht erkundigen muss. Und dann einfach den betroffenen Personen, sofern sie denn in dem Alter sich befinden, Hilfe anbieten und das Ganze dann in eine Dokumentationsform gießen, dass man das auch nachvollziehen kann. Wir haben die entsprechende PDFs jetzt auch dann angehängt an die Folge und am Ende des Tages damit verdirbt man sich nie was, eine stationäre Aufnahme anzubieten. Das heißt einfach einer betroffenen Frau oder einem betroffenen Mann einfach zu sagen, hey, können Sie jetzt über Nacht mal aufnehmen bis morgen, dann gucken wir mal, wie es ausschaut. Und dann hat man ja auch nochmal die Möglichkeit, bei der Visite am nächsten Tag vielleicht mit einem Kollegen nochmal drüber zu sprechen.
Genau, oder halt auch einfach kurzfristig die Situation zu deeskalieren. Ne?
Ja. Klar, ja, wenn es jetzt sowieso eine hoch prekäre Sache ist, wo jetzt vielleicht dann noch die 2 Personen zusammen sind, das ist natürlich sowieso dann der richtige Schritt. Und was man da vielleicht noch hinzufügen kann, ist man auch dann nochmal die Leute trennt. Ne? Weil das haben wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen, weil das ist ja ganz häufig so, dass der Täter ja auch mitkommt. Ne? Also man hat ja gerade bei Kindern, ne, kommen ja nicht alleine, ne? Da kommen die Eltern mit. Und das dann irgendwie mal kurz die Situation räumlich zu trennen, dass der Vater vielleicht mal irgendwie eine rauchen geht oder aufs Klo oder was weiß ich und man sich das Kind kurz mal in Ruhe angucken kann mit einer Pflegekraft zusammen oder auch eine Frau, dass die sich vielleicht dann nicht äußert, wenn der Partner dabei ist. Das heißt, da irgendwie eine räumliche Trennung zu schaffen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil dann hat man der Person zumindest auch die Möglichkeit gegeben, sich vielleicht nochmal zu äußern. Und wie gesagt, es ist nichts dabei, sich einfach mal anzusprechen und zu sagen, hey, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Man muss es ja nicht sagen, hey, wurden Sie geschlagen, sondern einfach ein bisschen eine offene Frage stellen, da kann man ja schon vielleicht den nächsten Schritt in die richtige Richtung gehen.
So sieht's aus, genau. Wie gesagt, entsprechende Anlaufstellen verlinken wir euch nochmal und ja, falls ihr davon betroffen seid, kann man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen, wenn ihr euch in eurer Partnerschaft, in eurer Familie schlecht behandelt fühlt, ruft einfach mal an. Ich glaube, Erfahrung zu teilen und ich kann einfach schon mal einem sehr viel weiterhelfen.
Genau, wir werden es dann auch nochmal bei Instagram in dieser komischen Highlights da reinmachen, dass es leicht verfügbar ist und ihr es direkt seht. Und genau, das
war es dann eigentlich erstmal von unserer Seite. Gut, dann Felix.
Ja.
Abschließend ein neues Instagram-Phänomen, über das ich gestolpert bin und passt auch so ein bisschen vielleicht zur heutigen Folge. Ist auf jeden Fall wieder ein riesiges Rabbit Hole, in dem ich mich verloren habe in den letzten Wochen. Hast du schon mal was von den Treadwives gehört?
Nee, habe ich noch nicht gehört.
Echt nicht?
Nee.
Gar nicht?
Weiß nicht.
Also okay, krass. Also das...
Vielleicht habe ich es gesehen und ich weiß nicht, wie es heißt, aber...
Wahrscheinlich, ne? Also letztendlich muss ich sagen, ist das wieder etwas bei Social Media, wo ich mir denke, okay, wie rückständig kann man als Frau vielleicht auch sein? Treadwives sind letztendlich verschiedene Instagram-Accounts zu nennen, sage ich auch gleich nochmal 2, die ich mir am nächsten betrachtet habe, wo eben die Frauen die perfekte Hausfrau mimen. Ne?
Okay.
In einem sehr traditionellen Rollenbild, nämlich häufig sind das Frauen, die halt eben die Ehe über alles stellen, die nicht arbeiten gehen, sich nur um Kinder kümmern, viele Kinder bekommen, alles machen, was ihre Männer ihnen sagen. Dann sind es eben auch häufige Accounts, die von Menschen, die auf sehr
traditionellerweise leben.
Genau.
Okay.
Genau, so kann man das sagen. Ne? Also halt wirklich, wenn die Brot backen, das Mehl noch selber mahlen und den Zucker dazu oder was auch immer in dieses Brot reinkommt. Also gibt es, glaube ich, auch viele, viele Videos, die das Ganze nochmal hochnehmen. Aber ich muss sagen, ich finde es wirklich gefährlich und problematisch, weil wirklich im Fokus steht, wie sich die Frau für den Mann aufopfert. Es geht immer darum, den Mann irgendwie glücklich zu machen,
ja,
und man eben die eigenen Wünsche und eben auch ja das eigene
Leben
hinter
Identität.
Ja, ist ein bisschen so, ne?
Ja.
Also es wurde auch schon in verschiedenen politischen Ausschüssen auch als sehr kritisch gesehen, weil man eben sich selber wieder die Rechte abspricht, die man ja eben jetzt gerade so
mit Mühe und Not über Jahrzehnte hinweg erkämpft hat.
Genau, so ein bisschen. Und da möchte ich gerade nochmal zwei Accounts nennen. Also zum einen, wo ich mich immer verliere, ist Simha Lilly. Ist zum Beispiel ein deutsches Beispiel für einen Threadwife-Account.
Schick mir es mal an, dann gucke ich es mal an. Vielleicht habe ich es schon mal gesehen. Also ich habe das safe schon mal gesehen, aber ich wusste nicht, dass es Threadwives sozusagen
genannt. Ja, also es ist wirklich ein Phänomen, muss man sagen. Und warte, ich poste dir gerade hier unten mal hin.
Ja. Also ich finde es immer so.
Ganz unten.
Ich finde es auch einfach so bescheuert, weil, keine Ahnung, ich weiß auch, also nicht böse gemeint, ich freue mich ja, wenn die Leute sich mögen und das irgendwie ihre Liebe darauf aufbauen. Und ich koche ja auch gern was für meine Verlobte und so weiter.
Mhm.
Aber ich finde es dann immer so dieses komplette, so ja, heute habe ich für meinen Mann Eis selber gemacht und dafür musste ich erstmal die Kakaobohnen rösten. Und
ja, genau, das ist im Halleli gewesen, glaube ich.
Und zwei ein Kind im Arm haben und dann noch irgendwie schwanger sein und was weiß ich und alles so.
Voll.
Das ist schon krass, also.
Ja.
Und das ist, ich glaube, also wie gesagt, jeder darf machen, was er will, aber das ist für mich nicht erstrebenswert, dass wir wieder in diese Richtung gehen.
Genau. Das finde ich ist halt so ein bisschen das Gefährliche auch daran. Ich finde es gut, dass auch ehrlich gesagt in Australien jetzt das Gesetz verabschiedet wurde, dass man Social Media für Menschen unter 16 Jahren verbietet.
Gut.
Ne, weil ich finde, das sind genau wieder irgendwelche Role Models, die man schafft, die das, was man sich eben durch feministische Bewegung erarbeitet hat, einfach zunichte macht.
Ja, das ist genau das, was ich auch schon gesehen habe.
Genau.
Da habe ich mich auch wirklich gefragt, was ich finde, was auch nicht dann zusammenpasst, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie das ja selber macht, ne? Also sie sich selber ja filmt und das schneidet.
Natürlich.
Ja, und dann verstehe ich nicht, das ist ja eigentlich ein Widerspruch schon. Weil ganz ehrlich, wenn du sagst, ich mache das, weil ich halt eine Traditionsfrau bin, wie auch immer, dann musst du ja eigentlich sagen, ja, das ist ja auch eine selbstwirtschaftliche Tätigkeit, die du da machst, weil du vermarktest dich ja selbst im Internet.
Ja.
Das heißt, du machst ja eigentlich das Gegenteil. Das heißt, du machst ja wieder eine selbstständige Tätigkeit aus deiner abhängigen Beziehung oder wie auch immer.
Naja, und ich glaube, bei ihr kann man mittlerweile auch Schokolade erwerben, die sie selbst geröstet hat auf Kakaobohnen.
Wir wollen jetzt hier aber keine Werbung.
Auf gar keinen Fall. Nee, aber genau, diesen Widerspruch sehe ich auf jeden Fall auch. Und ich finde, wie gesagt, das finde ich, fällt allem so ein bisschen in den Rücken, was man eben zumindest in unserer westlichen Welt.
Na gut, es sind auch westliche Menschen.
Ja, alles gut. Aber ich meine, ich glaube, es gibt andere Kulturen und Völker, weiß ich nicht, die sind halt noch nicht an dem Punkt, wo wir jetzt heute sind. Und deswegen finde ich es dann einfach schade, dass man da vielleicht ein paar falsche Gedanken wieder sieht.
Ja, oder es werden auch wieder auch da Sachen, sag ich mal, glorifiziert, die nicht so sind. Also ich bin jetzt keine Frau und ich habe auch keine Kinder, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Einzige im Leben ist, wonach man strebt.
Ja, also wie gesagt, ich finde, also meine Meinung, jeder Mensch sollte sich selbst primär am nächsten sein. Ne? Und
Klar. Die
Rolle der Frau ist es nicht, primär ihren Mann glücklich zu machen.
Ja, und wie gesagt,
sich einen Mann zu suchen und.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und sowieso, was ihr im Internet seht, ist ja alles Selbstdarstellung. Also auch jede Scheiße, die wir posten, ist ja alles bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ist ja so. Also das ist alles der Blickwinkel, den wir erlauben. Und so ist es ja auch bei denen. Also die filmen sich ja auch nicht beim Streiten. Oder wenn sie weinen, wenn sie krank sind oder sonst was. Ja, also.
Ja.
Das wirkt dann immer alles so toll, aber das ist es ja am Ende des Tages nicht. Das sind auch ganz normale Leute, die ja da ihr Leben leben. Also
ja. Auf jeden Fall, also was ich nochmal damit sagen wollte mit diesem kleinen Outro, ich fand es auf jeden Fall krass, weil ich habe dieses Video, oder wie du ja auch meintest, man sieht es, man denkt sich erstmal so, okay, krass. Und dann habe ich erstmal rausgefunden, dass, wie gesagt, da eine gesamte Bubble dahinter steckt, nämlich die Threadwives, und dass das einfach schon wieder so ein Hype ist, den es
besser nicht gegeben hätte.
Genau.
Okay, vielen Dank, Rüber. Ich hatte schon befürchtet, dass jetzt noch irgendwas Lustiges kommt und das hätte das, glaube ich, heute nicht den richtigen Ton getroffen von der Folge.
Nee.
Naja. Beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen heiterer. Da machen wir nämlich eine kleine Weihnachts-Special-Folge. Da gibt es was ganz was Besonderes. Und dann machen wir, glaube ich, kurze zwischen den Jahren eine kleine drei Wochen Minipause, ja. Also einfach ein längeres Intervall zwischen den Folgen. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Wir werden da auch wieder noch ein bisschen was zur, glaube ich, zur Krankenhausreform, wenn das jetzt Gestalt annimmt, dann nochmal ins Auge fassen. Und wir freuen uns weiterhin über Feedback, über alle gängigen Kanäle. E-Mail-Adresse ist auf messerschneidepodcast@gmail.com. Das hat sich nicht geändert. Da könnt ihr ganz normal hinschreiben, wie immer. Instagram findet ihr uns immer noch bei ams-podcast. Da gab es jetzt gerade nochmal zum Physio, zur Physio-Welt noch ein bisschen Posts, die ihr euch gerne natürlich angucken könnt. Ihr dürft natürlich auch immer noch Likes da lassen, auch gerade in dieser besinnlichen Vorweihnachtszeit. Wenn ihr etwas Gutes tun wollt, dann könnt ihr uns was Gutes tun, indem ihr das nochmal liked, teilt oder wie auch immer in die Welt verbreitet. Und ja, liebe Jura, möchtest du dem Ganzen noch etwas hinzufügen oder soll ich die Abspannmusik langsam einspielen?
Spiel's ein.
Also wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Viel Spaß beim Geschenke kaufen oder Geschenke einpacken auch schon.
Ja, aber lasst euch nicht stressen vor allem. Genau, das ist immer das Allerwichtigste.
Ja.
Genießt die nächsten 24 Tage. Wenn ihr die Folge hört, sind es wahrscheinlich nur noch 20.
Das stimmt. Ah, jetzt wollte ich eigentlich noch über meinen Adventskalender reden, aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal.
Ja.
Also dann. Viel Spaß, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.